Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Uli, eins will ich dir sagen, ja? Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.
Was ein Morgen, an dem wir hier aufzeichnen. Ich bin ein bisschen traurig für euch alle, die uns zuhören, dass ihr uns nicht sehen könnt. Beziehungsweise mit uns ist Timo Schäfers gemeint. Auf seiner Brust steht zusammen Bundesliga. Auf seinem Gesicht steht müde bis angeschlagen, aber sehr glücklich. Trifft es das, Timo?
Also genau. Besser kannst du es nicht zusammenfassen. So ehrlich müssen wir
der
sagen.
König von Paderborn. Der König von Paderborn, man muss es sagen. Ein Stadionsprecher. Und schon damals hast du es gewusst und du hast sie durch deine wunderbaren Ansagen im Stadion quasi dazu gebracht. Es war ein Langzeitprojekt, okay. Aber du hast es dazu gebracht, dass du und dein Verein jetzt da seid. Timo, du warst da, es ist der Wahnsinn, angeschlagen, aber relativ gut doch. Also ich muss sagen, so du wirkst, also ihr könnt ihn ja nicht sehen, aber er wirkt ganz gut. Wahrscheinlich ist er hinten zusammengeklebt, auf den Stuhl getackert, damit man es nicht so sieht. Aber sehr gut. Erzähl von der Aufstiegsfeier und zu unserem Podcast-Namen. Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Da muss man sagen, keine Ahnung.
Ich auch nicht. Also erstmal kann ich mir von euch ja vielleicht noch ein paar Tipps abholen, weil ich normalerweise bin ich ja als Kommentator eher unterwegs, vielleicht mal als Experte so ein bisschen in den Sendungen. Heute bin ich Reporter. Also ich darf heute mal in eure Branche reinschnuppern. Ich hoffe, die Stimme wird bis dahin noch ein bisschen klarer, weil ich dann von der Aufstiegsparty in der Stadt berichten werde. Sie erwarten 20.000 Menschen. Also das ist für Paderborner Verhältnisse heute das dicke also, Ding, was da passiert.
Keiner zu Hause dann, oder wie ist das?
Also mal gar keiner zu Hause, Uli. Hier ist, also die Einbrecher in Paderborn können sich freuen. Hier ist heute freie Bahn. Die eskalieren komplett. Die sind auch komplett eskaliert. Am Abend gestern haben das Stadion ja geflutet. Sie durften den Platz stürmen. Aber da muss man auch wieder sagen, ein Hoch auf Ostwestfalen. Das war der geordnetste Platzsturm, den ich je erlebt habe.
Vor allem so gut 20 Minuten nach Abpfiff. Ne? Man hat noch artig gewartet, bis die Wolfsburger sich da ein bisschen Shit aus der eigenen Kurve abgeholt haben. Und dann dachte man sich, okay, jetzt sind sie weg.
Und du, die jetzt, haben noch jetzt eine, kommen eine wir so Bühne langsam. Aufgebaut, Max. Also es wurde noch eine Bühne aufgebaut. Sie waren vorbereitet. Und es war halt vorher kommuniziert mit allen Leuten. Ja, ihr dürft den Platz stürmen, aber bitte gebt uns einen kurzen Moment Zeit. Dann können wir es alles organisiert machen. Das haben sie gut gemacht. Die Wolfsburger, wo du sie gerade ansprichst, die haben sich nicht ganz so gefreut über die ganze Nummer. Da ist die ein oder andere Kabinentür zu Bruch gegangen, kann ich berichten. Also der ein oder andere hat seinen Frust dann anders rausgelassen. Also Paderborn muss ein bisschen investieren Richtung Bundesliga, weil die Wolfsburger Schaden hinterlassen haben.
Ja, es wird alles in Rechnung gestellt.
Naja.
Aber weil du ja gefragt hast, ne, aus Reportersicht, Uli, das Allerwichtigste ist, dass man kein Detail verschweigt, ne? Wenn man so Schalten macht. Der Zuschauer, die Zuschauerin, die wollen ja alles wissen. Wir können ja jetzt schon mal so einen Probelauf machen gleich für Sky Sport News.
Ja, genau.
Dürftest du beispielsweise wieder Auto fahren jetzt aktuell?
Also das ist ein ganz klares Nein. Ich glaube, ich darf so gegen Juni wieder Auto fahren.
Das ist schon mal sehr gut.
Die haben einen großen Fehler gemacht und ich habe einen Kollegen aus München mit dabei, der auch als Operator unterwegs sein wird heute. Und die haben uns dann recht offenherzig, wie sie sind in Ostwestfalen, auf die Aufstiegsparty der Mannschaft eingeladen. Und da kann man sich halt vorstellen, was da los ist. Gute Laune, viele alte, bekannte Gesichter für mich und das ein oder andere Getränk. Und das haben wir mal komplett ausgekostet. War die
im Stadion oder hat man sich eine Location gesucht?
Nee, es war im Stadion tatsächlich. Und die Mannschaft war erst lange in der Kabine und ist dann auch hochgekommen in einen von den VIP-Bereichen dort. Da wurde dann schön Musik aufgelegt. Es gab sehr guten Kuchen, muss man sagen. Wirklich sehr, sehr guten Kuchen. Und dann viele Getränke.
Das ist ja das Wichtigste bei so einer Aufstiegsparty.
Viel Spaß. Und du, aber ich habe mir natürlich Notizen gemacht. Ich habe mir Notizen gemacht als guter Reporter.
Damit du nichts vergisst. Sehr gut.
Kann euch sagen, um 1 Uhr waren wirklich noch Fans auf dem Platz. Die haben den lieben Joachim Mähle gefeiert, den Wolfsburger, den sie als Held auserkoren haben. Vielleicht mal kurz, wenn wir einmal ein bisschen sportlich draufgehen. Die erste gelbe Karte hat die Wolfsburger sehr sauer gemacht. Dieter Hecking auf der Pressekonferenz, ich war auch bei der PK noch, hat sich da schon sehr drüber beschwert, sagt im gleichen Atemzug aber auch, wenn ich als so erfahrener Spieler die gelbe Karte bekommen habe, dann 3 Minuten später so reinzugehen, ist natürlich nicht clever.
Also erzähl keinen Scheiß jetzt, Max. Du hebst die Hand.
Über die zweite gelbe, da müssen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Das war ganz klar. Bei der ersten, und das dachte ich noch vor der gelb-roten dann, dachte ich so, okay, jetzt anhand der Bilder, die man im TV gesehen hat, war er eher der Geschädigte. Weil er wurde weggeschubst von Bibia, auch jetzt nicht auf die freundliche Art und Weise. Ob er jetzt dahin fallen muss, weiß ich nicht. Aber dass er dafür dann auch gelb bekommt, also da fand ich das Vergehen von Bibia wesentlich härter oder schlimmer als das, was Mähle da gemacht hat, dass dann beide gelb bekommen. Da dachte ich so, okay, vielleicht ist noch irgendwas passiert, was man nicht mitbekommen hat über TV-Bilder.
Er hat wohl irgendwie den Ball nochmal so ein bisschen weggekickt oder so.
Nein, aber er hat ihn mit dem Absatz so nach hinten gerollt.
Ja.
Und
ja,
das soll der Grund gewesen sein. Da muss ich ehrlich sagen, Felix Zweier, unser WM-Schiedsrichter, eine Granatenpflaume, das Spiel mit so einer scheißgelben Karte zu machen. Ich könnte schon wieder, ihr merkt es, aus dem Sattel gehen. Ich gehe aus dem Sattel. Ja, nein, unser bester Schiedsrichter ist Jablonski, haben wir gesehen beim Pokalfinale. Ja, also der hat eben keine gelbe Karte am Anfang gegeben, weil er schon wusste, wie es los wird. Und da hätte man auch... Bei dem Foul am Olisee, der wurde dann weggemäht hat, so als Zeichen setzen hat das Bild. Nein, das ist einfach schlecht. Es ist einfach nur schlecht. Natürlich war Wolfsburg schlecht, wenn die drei auch zu 10 dreimal nur aufs Tor schießen. Das ist eine Katastrophe, ja, braucht man gar nicht reden. Aber trotzdem, da hat er nichts zu suchen. Und dann, wenn das wirklich stimmt, wegen des Ballwegrollens, da nach hinten Ball wegschlagens, da muss ich sagen, und das in einem Aufstiegsspiel, da muss ich sagen, Felix, wenn du so pfeifst, dann machst du einmal wahrscheinlich Curaçao gegen West Samoa und dann bist du raus. Ja, also
Uli,
wirklich.
Uli, über deine Emotionen bezüglich des VfL Wolfsburg haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ne?
Wölfe, stimmt. Deine Wölfe, Uli. Deswegen bist du so scharf.
Nein, ich ärgere mich einfach. Paderborn, wenn du 33 Mal aufs Tor schießt und die anderen nie, dann hast du es auch irgendwie verdient. Du musst als Bundesligist auch zu 10, vor allem wenn du dann 1-0 führst, musst du das anders spielen. Fertig. Also Entschuldigung, ich werde es nie wieder sagen, aber es war schließlich nur Paderborn, es war nicht der FC Bayern, gegen die du zu 10 gespielt hast. Ja. Also das ist überhaupt keine Entschuldigung, aber ich finde es einfach eine absolute Katastrophe. Unser WM-Schiedsrichter, das auch noch.
Ja, er lässt sich halt in der zweiten Aktion damit gar keine andere Chance. Ne? Also du wusstest,
das ist,
wenn
das
so eine kommt,
dann lässt er sich keine Chance.
Dann hast du keinen Puffer mehr.
Ne? Nein, aber das Foul davor dieser ersten gelben Karte, das war ziemlich heftig, aber trotzdem. Ja, also,
okay.
Wahnsinn. Egal, Timo, okay, schwamm drüber, lass uns feiern.
Zurückgehen. Lass uns zurückgehen zu der Party. Also erst wurde Mähle gefeiert.
Mähle wurde gefeiert.
Wie sah denn die Feierlichkeit ihm bezüglich aus?
Nur Sprechchöre. Also der Junge wurde gefeiert, als wäre einer von ihnen, ein Ostwestfale.
Ja, wer weiß, vielleicht holen sie ihn ja jetzt. Mal gucken.
Ja. Und da war es so, und dann wurden die Fans aber auch rausgekehrt so langsam, ne? Dann war irgendwann auch gut. Es hat ein Club in Paderborn extra aufgemacht, das Kapitol. Da wurden die dann alle hingefahren. Ich habe Bilder gesehen.
Das Kapitol. Ja.
Na klar, na klar. Und sie haben das Kapitol gestürmt, kann man sagen. Donald Trump von weg. Nee. Aber also, es war wirklich, ich habe Bilder gesehen. Die sind da wirklich mit Fackeln einmarschiert. Also ohnehin, die Paderborner haben ja, also die haben da Flammen abgebrannt und Pyrotechnik abgebrannt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich hatte den Beobachter vom DFB, der wirklich nur dafür da war, neben mir sitzen. Und er hat wirklich bei jeder Fackel das Handy wieder rausgeholt, einmal fotografiert. Ich habe ihn irgendwann gefragt, und, wie teuer wird's? Er so, ich bin jetzt gerade bei 16 Fackeln und pro Fackel musst du dann Summe X zahlen. Also, das war ein teurer Aufstieg für Paderborn.
Was hat der im Olympiastadion in Berlin gezählt und hat da 4 Handys dabei gehabt, weil der Speicher voll war?
Aber Uli, die zählen dann wirklich jede Fackel und pro Fackel wird abgerechnet. Also da sitzt dann ein Mensch und sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro Fackel, ich sag jetzt mal 3.500 Euro und bitteschön. Das Gute, habe ich mir nur sagen lassen, in der Relegation wird das Ganze aufgeteilt auf beide Vereine, sprich der VfL Wolfsburg ist nicht nur abgestiegen, sondern muss da auch noch die Fackeln von Paderborn mitbezahlen. Na, herzlichen Glückwunsch.
Ausgleichende Gerechtigkeit für die kaputten Türen.
Ja,
genau. In der so Home Deluxe Arena. Aber einen guten Ausstatter hätten sie ja, was Türen auch angeht. Und also um 1.44 Uhr, ich hab nämlich auch eine Notiz von dir bekommen, hast du uns geschrieben, ich bin auf der Aufstiegsfeier und kann für nichts garantieren morgen früh. Melde mich davor. Wie lang ging's denn?
Da habe ich auch mal, also generell bei mir war es dann, glaube ich, so 5 Uhr, als ich hier bei meiner Mutter zu Hause angekommen bin, weil, wie man das dann halt so macht als Paderborner, wenn man in die Heimat kommt, dann kommt man natürlich bei seiner Mutter unter. Ne? Das war schon mal auch schön, mal wieder leicht angeschlagen bei meiner Mutter anzukommen. Da habe ich mich jung gefühlt, muss ich sagen. Ich hab beim Verein nachgefragt, wann die letzten Spieler denn das Stadion verlassen haben. Die Antwort war, es war früh und hell. Mehr weiß ich gerade nicht. Also, die haben komplett durchgezogen, kann man sagen. Aber, und das vielleicht ganz interessant, ich habe mir notiert, 2.30 Uhr war es irgendwann, Flutlicht noch komplett an in Paderborn. Und dann kam ein Großteil der Mannschaft raus. Und was machen die, anstatt zu feiern? Die zocken erstmal ein bisschen auf dem Platz. Die haben Elfmeterschießen gemacht gegen Dennis Simon und ein paar Flugbälle geschlagen und hin und her. Wir waren dann irgendwann auch mittendrin. Wir haben auch ein, zwei Kontakte auch mitgenommen.
Also auslaufen.
Die hatten so Spaß am Fußball, dass die einfach gekickt haben. Das fand
ist ja
ich
Wahnsinn.
Schon
das finde ich ja sensationell. Cool. Eine sensationelle Nummer. Das finde ich ja sensationell. Genau.
Und jetzt Sirenen in Paderborn.
Ja. Holen die dich schon ab?
Ich hoffe. Ich könnte die Infusion gebrauchen, ehrlicherweise gleich.
Ja, also da. Sag mal ein Wort, du hast gerade Dennis Simon gesagt. Was ist da dran? Der soll jetzt vielleicht doch noch in Paderborn ja bleiben oder irgendwie die Stuttgarter wollen ihn nochmal, sind nicht mehr so überzeugt. Ich dachte, also er hat ja gestern echt gut gespielt, wäre bei den Ecken nicht so einfach, wenn du durch 5 geblockte die Kugel trotzdem noch kriegst. Dachte, das ist der neue Manuel Neuer für den VfB.
Ja, würde ich auch sagen. Ich kann euch auch sagen, eigentlich ist seine Zukunft in Paderborn erstmal zu Ende. Auch seine Wohnung hat er schon gekündigt, exklusiv, ja, würden wir jetzt im TU sagen. haben wir das erfahren gestern. Aber sie haben in Paderborn schon so ein bisschen Hoffnung. Sie haben es dann auch auf der Feier, sie haben ja eine Bühne aufgebaut dann auf dem Platz und haben jeden einzelnen Spieler nochmal aufgerufen. Und bei Dennis Simon haben sie besonders laut gerufen und der Stadionsprecher Jürgen Luther hat auch nochmal gesagt, du Dennis, für unseren Traum, dass du hier bleibst, sind wir besonders laut für dich. Er hat es dann ein bisschen weggelächelt. Es wird Paderborn natürlich gut tun. Also wenn wir einmal sportlich drauf gucken, große Qualität, Dennis Seim, nicht nur torwartspezifisch, sondern eben das Spiel mit dem Ball, haben wir in dieser Saison auch schon mal drüber gesprochen. Man hat es gestern an ein, zwei Stellen auch wieder gesehen, auch wenn Wolfsburg jetzt nicht wirklich präsent war vor seinem Tor. Wenn der Druck bekommt und trotzdem noch diese Bälle in den Fuß spielt, dann ist Paderborn sehr, sehr schwer zu pressen. Praktisch in der zweiten Liga haben viele Trainer immer wieder gesagt, sie sind unmöglich zu pressen, weil sie wirklich diesen 11. Feldspieler hinten haben Und da ist dann auch klar, warum die Manuel Neuer-Vergleiche aufkommen. Wird der Mannschaft irre gut tun, weil es wird jetzt nicht leichter werden nächste Saison. So ehrlich müssen wir sein. Ja. Wenn es irgendwie eine Chance gibt, Dennis Seim zu behalten, ich werde das Mikro heute auch reinhalten, dann werden sie es natürlich wahrnehmen wollen. Ja, das Ding ist, wir werden gleich auch noch zum Pokalfinale kommen. Alex Nübel, die Zeit in Stuttgart, so hört man ja immer wieder, die ist vorbei. Diese Leihe wird beendet und ihn dann fest zu verpflichten, quasi utopisch.
Ja, aber der Punkt ist ja anscheinend, dass gerade in Stuttgart in der Führungsriege Zweifel dran aufkommen, ob der schon so weit ist für die Bundesliga, Champions League und all das, was jetzt kommt. Und dass
genau
sie
das
deshalb,
ist ja das Ding, Uli.
Und dass sie Champions deshalb ein bisschen
League
abrücken.
Mit 20. Ja.
Dass sie deshalb ein bisschen abrücken von ihm jetzt gerade als nächste Saison schon. Naja, okay. Müssen die Stuttgarter entscheiden, wahrscheinlich dann am Ende. Aber ist schon ganz interessant. Erst heißt die neue Nummer 1 in Stuttgart und jetzt bleibt ihnen vielleicht Alex Nübel.
Ich glaube, der hat das im Kreuz. Der wirkt so.
Ja, der wirkt einfach so cool. Wahnsinn. Ja.
Der wirkt auch nicht wie 20 übrigens, ne? Also auch gestern, wie er da so aufgetreten ist. Er war immer wieder auch derjenige, das konnte man ganz schön sehen von der Tribüne aus, der. Als er die Paderborner Fans im Rücken hatte, war er quasi der Dirigent hinten und hat die immer wieder angepeitscht. Ja,
dem war
das
Gefühl langweilig.
Hatte, ja, hier muss ein bisschen was passieren. Ja, genau, also am Ende waren es ja 38 Abschlüsse Paderborn. Ich glaube, 8 hat Wolfsburg dann irgendwie noch zusammenbekommen mit viel Wohlwollen. Viel zu tun hat er nicht gehabt.
Und ich glaube, insgesamt ist auch Schalke gar nicht so unzufrieden jetzt, weil da haben sie schon mal die Idee, dass sie die zwei schon mal hinter sich gelassen haben, die jetzt aufsteigen.
Die Kleinen.
Die Kleinen. Ehrlich, Uli, das, was du sagst, ich glaube, das werden viele auch von Clubs aus der ersten Liga, die auf 12, 13, 14, 15 dieses Jahr gelandet sind, gedacht haben. Ja. Weil eins ist ja klar, wenn Wolfsburg die Klasse gehalten hätte, wären sie nächstes Jahr mindestens Sechster geworden.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Das ist ja dann die logische Konsequenz. Dann schmeißen sie alle raus und holen mit dem vielen Geld, was sie haben, weil sie ja gelernt hätten daraus, eine Mannschaft. Und da hätten sie sich wahrscheinlich dann gestern bei Paderborn ein bisschen Inspiration geholt. Denn man hat gesehen, als Mannschaft gewinnst du das Ding. Und nicht als Ensemble von Einzelkönnern, wo der eine denkt, ach, wenn hier lasse ich ein bisschen ausklingen und nehme nochmal einen dicken Scheck mit. Der andere sagt, Nationalmannschaft ist mir eigentlich viel wichtiger, warum soll ich mich hier nochmal kaputt machen? Da steht was Wichtiges an im Sommer. Und deswegen, glaube ich, bist du mit der These gar nicht so schlecht unterwegs, Uli. Also das Paderborn und Elversberg und Schalke müssen wir als Aufsteiger jetzt auch noch mit dazu nehmen, dass die drei hochgegangen sind, dass es drei Aufsteiger aus Liga 2 gibt. Das wird bei den Kellertreppenteams der ersten Liga mit Wohlwollen aufgenommen werden.
In Bremen und Co., da haben sie, und beim HSV haben sie die Flaschen auch geöffnet, würde ich auch behaupten. Ja. Sehe ich genauso. Klare Außenseiter, ganz klar.
Und was machen wir jetzt mit den Wölfen?
Ja, das ist nämlich das Ding. Man hat schon gemerkt, da braucht man jetzt auch kein ganz großer Wolfsburg-Experte sein, dass da gar nichts stimmt. Auch mannschaftsintern gar nichts stimmt. Die haben sich teilweise auf dem Platz angemacht, wo du das Gefühl hattest, so ein bisschen Reibung ist ja okay. Aber auch die Verteidigung hinten, also wie die miteinander umgegangen sind, da hast du wirklich gemerkt, um Gottes Willen, hier brennt es richtig. Und wenn ich mir dann anschaue, Dieter Hecking hat sehr lang gewartet mit seinen Wechseln und bringt dann quasi so aus Verzweiflung mit der zweiten Halbzeit der Verlängerung Spieler wie Wind, wie Amura, wo ich das Gefühl habe, einer von denen ist mehr wert als der ganze Paderborner Kader. Die bringen dann auch Schwung. Aber du weißt natürlich, also wenn solche Spieler so spät erst von der Bank kommen, mit der Qualität, die sie haben, dann muss schon einiges vorgefallen sein. Und das konnte dann selbst Dieter Hecking nicht mehr retten. Und nochmal, dann ist dann die Krönung davon, dass sie dann da den Spielertunnel zertrümmern, dass sie die Kabinen zertrümmern. Da war schon sehr viel im Argen.
Das hat man jetzt auf den TV-Bildern nicht gut gesehen, weil logischerweise der SCP sehr präsent war. Es sind nicht alle Wolfsburg-Spieler vor die Kurve gegangen. Es war nur eine Handvoll. Eriksen habe ich gesehen. Wind, der geweint hat. Amura stand da. Also das war irgendwie nochmal innerhalb dieser Wolfsburger Mannschaft eine ganz komische Mischung. Weil jetzt so Amura zum Beispiel, hätte ich gedacht, wenn du mich vorher gefragt hättest,
direkt
der geht mit Abpfiff rein. Ja, ja, genau. Bei Wind, der auch einen schweren Stand hatte zuletzt, hätte ich es auch gedacht. So, dann steht der mit Tränen in den Augen vor den eigenen Fans. Eriksen, der, glaube ich, einfach nur Leere verspürt hat. Aber die meisten sind reingegangen, oder? Also da war keiner, der sich noch gestellt hat.
Ja, es stand wirklich, es war, man muss es leider so sagen, ohne die persönlich angreifen zu wollen, es sah nach so einem sehr traurigen Haufen aus. Wirklich nicht viele Jungs, die da sich hingestellt haben, mit großem Abstand zu ihren Fans. Und die Worte, die können nicht schön gewesen sein. Dann sind auch einige Sachen geflogen. War auch einmal so ein Punkt, wo man das Gefühl hatte, oh, die Stimmung kann hier mal komplett kippen. Weil dann irgendwann ja der Platz geflutet wurde und die Paderborner Fans dann teilweise Richtung Wolfsburger Fans gejubelt haben. Da ist dann auch der ein oder andere Gegenstand so richtig geflogen. Ein, zwei Sitzschalen konnte ich auch sehen. Da kam die Polizei dann auch dazwischen und hat das Ganze schnell deeskaliert. Ich glaube auch, zum Beispiel Maxi Arnold wird keinen schönen Abend gehabt haben. Die saßen nämlich oberhalb der Fankurve, die verletzten Spieler, und waren quasi mit dabei bei ihren Fans. Auch die mussten sich einiges anhören, als es dann durch war. Ja, Dieter Hecking auf der Pressekonferenz auch keine einzige Frage bekommen. Das fand ich schon sehr speziell. Kein Journalist hat mal nachgehakt. Er hat wirklich nur sein Statement abgegeben. Dieter Hecking hat sehr gehadert mit der ersten gelben Karte und ansonsten das Ganze sehr gut abmoderiert eigentlich. Aber nochmal, es wirkte insgesamt, wie du schon sagst, Max, sehr gespalten. Natürlich alle irgendwann leer, weil sie dieses Spiel verloren haben. Aber es war ein komischer Auftritt von VfL Wolfsburg, ehrlicherweise.
Es sind ja nicht nur die Spieler. Ich habe gerade in den letzten Tagen, Wochen ein paar Mal mit Leuten gesprochen, die da schon mal gearbeitet haben in Wolfsburg. Die haben auch gesagt, auf dieser Vorstandsebene, da muss es auch schrecklich zugehen und man kennt die ja gar nicht, diese Menschen. Also mir fällt jetzt da keiner ein, ja, außer der Sportdirektor Pirmin Schwegler, der arme Kerl, und Diego Benaglio, die da irgendwie noch mitmachen müssen, weil sie mal ganz gut gekickt haben. Also da muss auch Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen von der Idee. Und wenn man sich damals überlegt, als Ralf Hasenhüttl als Neunter, glaube ich, gefeuert wurde, dann zwei Spieltage vor Schluss oder wann das war, oder irgend sowas als Neunter, kann man sich nur fragen. Ich glaube, das war die beste Platzierung, die der VfL in den letzten Jahren dann nochmal hatte. Also wie gesagt, da bin ich gespannt, wie es weitergeht, ob Volkswagen weiter so viel Geld gibt und wie das alles weitergeht. Aber lass uns doch zum deutschen Pokalsieger kommen.
Wer ist das nochmal? Paderborn auch, oder was? Paderborn hat den Pokal gewonnen.
Das zweitwichtigste Ereignis innerhalb der letzten 7 Tage.
Geile Choreo, muss man sagen. Ja, die Fans waren at its best aufgestellt. Und was ja ganz interessant ist, ich war ja im Stadion und es flog im Bayern-Block, wurde eine einzige Rakete geschossen. Und diese Rakete war das Zeichen für die Stuttgarter und auch für die Bayern-Fans, dass jetzt die Choreo beginnt. Ja, also das war alles sehr abgesprochen. Die Leute, es hat ja jeder Fünfte genau so eine Fackel gehabt. Also das war nicht so ein Haufen. Und also außer, dass ich vom Spiel nichts mehr gesehen habe, was mich zugegebenermaßen geärgert hat, weil einfach konntest einfach nichts sehen, ja, war das schon hoch interessant. Ich bin gespannt, wie man das in den Griff kriegen will in Zukunft. Also die Choreo ist schön, dass dann nachher sie sich selbst eingenebelt haben, war ein Stück Selbstbestrafung, und dass sie da auch jetzt mit Lungen, was weiß ich, rauskommen. Keine Idee, aber hochinteressante Geschichte. Also optisch 1A.
Ich stand, Uli, auf der gegenüberliegenden Seite von dir. Du warst ja, glaube ich, relativ nah an der Bayern-Kurve. Ich habe mich einfach ins Marathontor sozusagen gestellt, zu den Stuttgartern.
Ich saß direkt unterm Papa von Dennis Undaff und der ganzen Undaff-Familie mit Kleinkind und so. Die waren total nett, die haben uns mit Eis versorgt, weil in den Logen war ich natürlich nicht, gab es Eis, und haben uns mit Eis versorgt die ganze Zeit. Und Papa Undaff war natürlich ein bisschen eingeschnappt, aber der ahnte vorher schon, was passiert. Also ganz, ganz nette Familie, muss man übrigens sagen. und war auch so ein Erlebnis. Und du saßt schräg gegenüber, mein lieber Max.
Ja, quasi hinterm Tor sozusagen, genau. Und hast du das 1:0 überhaupt wahrnehmen können?
Natürlich habe ich das 1:0 wahrnehmen können. Das war ja, ist direkt vor mir passiert.
Praktisch. Okay.
Da kann genau da Höhe Eckfahne saß ich. Aufgrund des
Pyronebels.
Ja.
Also ich glaube, die komplette Stuttgarter Kurve, und ich zähle mich dazu, dachte, das Spiel wäre unterbrochen. Weil wir haben noch nicht mal mehr den Torhüter gesehen.
Ja.
Also den an unserem Tor stehenden.
Ja.
Und auf einmal brandete so ein Jubel auf und alle dachten, geht das Spiel jetzt weiter? Und dann kam die Bayern-Tormusik und alle Stuttgarter dachten, scheiße, jetzt wissen wir, was das bedeutet. Also es war schon teilweise sehr skurril und dann lichtete sich irgendwann der Nebel wieder und das haben dann die Stuttgarter Fans vor mir auch wahrgenommen und sich gedacht, das kann ja nicht sein und haben die zweite Salve abgefeuert sozusagen. Also es war tatsächlich ein bisschen Fußball schauen unter erschwerten Bedingungen, aber die Atmosphäre ist immer wieder geil, wenn dieses Stadion wirklich 50-50 ist. Wobei, ich würde sogar sagen, diesmal, du kannst es ja anhand der Farben, der T-Shirts, der Trikots immer gut festmachen. Ich glaube, dieses Mal war es sogar 70-30 pro Stuttgart. Also ich habe sehr weit noch in die Bayern-Hälfte weiße Oberteile gesehen.
Ja, ich weiß nicht, wie das genau verteilt war. Auf jeden Fall super, super Stimmung. Ich bin ja mal gespannt, ob die Liga mal so draufkommt. In den 90er Jahren in Italien, das war ja die Pyro-Hochburg. Also da hast du gedacht, der Weltuntergang, Armageddon ist irgendwo hier. Ja, hat auch gut. Und da standen immer in der Kurve unten Feuerwehrleute mit Feuerwehrschläuchen. Ja, damit, also wenn da was reinfällt, die das gleich auch machen können. Und es wäre mal interessant, wenn dann die Feuerwehr da unten steht und versucht, einfach alle Fackeln zu löschen auf die Kurven hoch. Ja, und die Jungs dann mit den Schwimmwesten in Zukunft in die Stadien gehen müssen. Also ich habe keine Ahnung, was der DFB sich einfällt, aber es wäre zumindest mal eine charmante Idee. Ja, so schade es auch wäre, das nicht mehr zu sehen.
Uli Hoeneß fand es ja auch nicht ganz so toll mit den Fackeln.
Da wollte ich nämlich gerade hin. Also der hat natürlich nochmal für extra Würze gesorgt in diesem Pokalfinale, kann man sagen.
Ja, an diesen Tagen davor auch schon.
Mein lieber Mann, also was machen wir mit... Was machen wir mit 60-40? Ja. 60-40 Max Eberl.
Ja, allein, dass er das Wort 60 in den Mund genommen hat, in Bayern absolut verpönt. Ja.
Das ist das größte Alarmsignal, ne, für Max Eberl. Aber Uli, dein Namensvetter, der weiß doch auch, ey, es ist Samstag in Berlin, alle wollen hier eine gute Zeit haben. Und der geht, ich glaube, ein Spiegel-Podcast war es, wo er sich dann hingesetzt hat.
Ja.
Der auch noch am selben Tag zumindest dieser Auszug, diese Passage veröffentlicht wird. Warum macht er das? Also, da gibt es doch wirklich.
Wahrscheinlich hat er gedacht, der Spiegel Erklärung kommt für. Immer Montag raus.
Ja.
So wie früher.
Da habe ich noch zwei Tage. Ja, aber das ist doch. Also, dass er ganz kurz was passiert ist, für die es nicht mitbekommen haben. Die Zukunft von Max Eberl steht ja aktuell auf dem Spiel, so kann man es jetzt, glaube ich, ausdrücken. Und auf Nachfrage hat er gesagt, 60-40 spricht für eine Vertragsverlängerung und es gibt noch Zweifel an ihm.
Ja.
Die darf der intern geben, aber dass er die extern kommuniziert, was steckt dahinter, ist jetzt die große Frage. Und was wird daraus?
Ja, es geht, glaube ich, im Endeffekt geht es um Macht und Einfluss. Und Max Eberl hat jetzt schwer abgeräumt, nicht nur mit Titeln, sondern auch mit Verpflichtungen und den Verein für die Zukunft aufzustellen. Ja, und viele Dinge macht halt Max Eberl. Er kommuniziert jetzt nicht alles im Vorfeld schon an Uli Hoeneß und an alle anderen, weil das natürlich auch teilweise die Verhandlungsposition nicht einfacher macht. Und sie werfen ihm vor, dass er zu teuer verlängert hat. Ja, aber sie haben gesagt, er muss jetzt erstmal mit den Stammkräften verlängern. Dann hat er verlängert, dann war es zu teuer. Also Der Punkt ist ja, der Aufsichtsrat bei Großinvestitionen spricht der ja mit. Also das ist jetzt, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil auch die Abteilung Fonzie Davis, ich glaube nicht, dass er das im Alleingang gemacht hat, ohne den Aufsichtsrat zu informieren, weil da geht es um Summen, da machst du das. Und
vor allem, sie müssen ja zustimmen. Also sie das müssen passiert dann ja nicht über deren Köpfe hinweg.
Ja, und also so, boah, keine Ahnung, wie da das die genaue Sachlage ist. Also auf jeden Fall, ist nicht nachvollziehbar, aber FC Bayern wäre nicht der FC Bayern. Also wenn sie es immer wieder schaffen würde, dann doch so ein bisschen Unruhe reinzubringen.
Ja, und das führt ja auch jetzt bei Max Eberl dazu, zumindest im Nachgang dieses Spiels, als er mit dem Pokalsieger-T-Shirt da stand, dass er jetzt auch nicht versucht hat, Timo, das Ganze runterzuspielen oder von sich wegzuschieben, ne?
Nö, also dem hat man schon angemerkt, dass er das mal gar nicht witzig fand und hat dann den schönen Satz gesagt, also wenn sie es denn wollen, dann würde ich wohl weitermachen. Ich habe schon durchaus Spaß dran und ich würde den FC Bayern weiter gern dahin führen, wo wir ja gerade sind, an die Spitze. Das ist dann sehr nett formuliert, der liebe Gruß an Uli Hoeneß, weil er sagt, ey Leute, wir haben das Double geholt zum ersten Mal seit 2020. Wir waren die attraktivste Mannschaft lange Zeit in Europa. Ja, wir sind gegen PSG rausgegangen und trotzdem, also so nah am Champions-League-Triumph und dieser Traum, dass man das Gefühl hatte, wir reden hier ernsthaft darüber, dass die Bayern diesen Titel holen, waren wir ja Ewigkeiten nicht.
Ja.
Was wollt ihr denn bitte? Also das
kommt wirklich. Also Company was verpflichtet, Olise verpflichtet, Diaz verpflichtet.
So.
Kane jetzt Mike verlängert. Drop.
Also genau.
Ja.
Kane, der beste Transfer der Vereinsgeschichte, laut Uli Hoeneß, ne?
Genau, also das muss man ja auch dazu sagen. Uli Hoeneß hat ja immer wieder eigentlich auch, natürlich fällt dieser Satz immer wieder weg, aber er hat auch auf Nachfrage immer wieder gesagt, ja, ich bin da eigentlich sehr optimistisch bei Max Eberl, was die Zukunft angeht.
Ja.
Das bleibt natürlich nicht hängen, sondern hängen bleibt, ja, 60-40 und da sind Zweifel. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, den Uli Hoeneß nicht mehr so gut macht, wie er es früher gemacht hat. Da war er sehr pointiert und wusste, das wird die Schlagzeile. Und in die Richtung wird das Ganze gehen. Und Uli Hoeneß wirkte selbst überrascht von diesem Wirbel, der daraus entstanden ist, weil er immer wieder gesagt hat, ja, ich bin ja eigentlich positiv, ich bin ja eigentlich optimistisch. Dann sagen die Leute halt, das Wort eigentlich ist da schon wieder ein bisschen komisch und du hast von öffentlichen Zweifeln gesprochen. Und das ist halt das, was hängen bleibt. Und ja, das ist halt der Punkt, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass er es so scharf gemeint hat, wie es dann rübergekommen ist. Und ja, das war natürlich für Max Eberl ein relativ bescheidener Zeitpunkt.
Ich habe ihn ja am Rathausbalkon interviewt und da hat er gesagt, nein, er ist rundherum zufrieden. Besser geht's nicht. Also da war kein einziger Wort von Zweifel und das ist gerade mal eine Woche her, ja. Also
vielleicht ist es ja auch einfach nur ein unglücklicher Satz von ihm gewesen. Vielleicht sieht er das ja selber so. Wird das denn dazu führen, dass er sich bei Max Eberl dafür entschuldigt?
Nein, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, die reden schon miteinander, haben auch Karten gespielt. Also ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht.
Meinst du, das ist im Bereich des Möglichen, dass er sagt, ey Max, das war einfach mal bei vielen Sätzen, die ich in irgendwelche Mikros und Kameras sage, war das einfach ein blöder, lass uns 95,5 sagen und nein, alles ist gut.
Nein, das wird er nicht sagen, weil das ist sicher, also Uli Hoeneß sagt nichts, was er nicht irgendwo tief drin auch dann auch denkt oder dass zumindest ein Zweifel ist, dass es so ist, wie er das sagt. Also Karl-Heinz Rummenigge, das bekannt, ist auch kein Freund von Max Eberl, aber das sind einfach die Dinge, die den FC Bayern im Guten oft ausmachen und im Schlechten auf die Füße fällt. Das ist einfach, das sind die Patriarchen und so wird das auch immer bleiben.
Und wir haben ja jetzt auch aus dem Sommer ein bisschen gelernt. Da hatten wir alle auch schon das Gefühl, okay, Max Eberl ist im Prinzip mehr draußen als drinnen beim FC Bayern. Auch da gab es ja viele Uli Hoeneß-Aussagen. Am Ende, und das ist die gute Nachricht wieder für die Bayern, wird es dann in München selbst, an der Säbener selbst, nicht so, wie sagt man, heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also die
so
zwei
ist es,
scheinen
genau
miteinander trotzdem einen guten Austausch zu haben. Man hört es ja auch immer wieder raus, Uli Hoeneß hat ja auch Julian Nagelsmann als Bundestrainer öffentlich kritisiert. Julian Nagelsmann sagt dann selbst immer wieder, ja, wir haben schon auch so Kontakt. Ich glaube, mittlerweile können die Personen wie Eberl, Nagelsmann, wie sie alle heißen, ganz gut einschätzen, was Uli Hoeneß öffentlich sagt. Sie werden sich vielleicht manchmal denken, oh, Uli, hätte es jetzt nicht gebraucht, dann hätte ich schönere Interviews führen können. Aber unterm Strich kommunizieren die, glaube ich, besser, als es dann manchmal öffentlich wirkt. Und das ist halt am Ende das Wichtigste für die Bayern. Von daher, also, ich glaube, es ist damit, ein Sturm im Wasserglas. So.
Mensch.
Du bist und damit ja doch wieder zu nüchtern. Harry Kane.
Ich bin betrunken, nee.
Und damit zu Harry Kane, der ist, glaube ich, auch noch besoffen vor Glück. Also 3 Tore zu machen und zwar jedes anders. Einmal Kopfball, einmal eine Weltklasse-Mittelstürmer-Annahme und ein Elfmeter, den er nicht richtig getroffen hat, wie ich in einer Einstellung gesehen habe, der aber trotzdem drin war. Aber unglaublich. Dieser Typ einfach unglaublich. Kann Thomas Tuchel froh sein, dass der nicht zufälliger rausgefallen ist aus seinem Kader? Ja, also ob er das auch überlegt
hat. Dass er an den noch gedacht hat, ne?
Dass er an den noch gedacht hat. Auch interessante Variante.
Der erste lupenreine Hattrick in einem Pokalfinale. Also Harry Kane hat Geschichte geschrieben. Ich habe die Zusammenfassung gemacht für Sky. Da kamen natürlich alle Daten rein. Und ich fand auch dieses zweite Tor, Uli. Also viel besser kannst du es ja nicht machen. Ich hätte mich für ihn schon gefreut, wenn der erste Abschluss, der an die Latte geht, wenn der schon ins Tor gegangen wäre.
Kreuz, ja.
Also da gab es nämlich 1-2 Wiederholungen, wo du gesehen hast, wie perfekt dieser Ball fliegt, aber wie Bayern dann in der Szene bleibt, wie Diaz klar bleibt, wie er sich eindreht gegen den armen Chema Andres, der ihn beim ersten Tor vergisst. Beim zweiten Tor wird er da komplett eingedreht. Weltklasse, wirklich.
Und wir haben ja schon häufig hier in diesem Podcast versucht, ihn irgendwie mit großen Goalgettern der Geschichte zu vergleichen. Klar, Lewandowski liegt nah, der im selben Verein dieselbe Position gespielt hat. Cristiano Ronaldo liegt nah. Ich habe das 2-0 habe ich dann wieder gesehen. Da war der Pyronebel weg. Und ich finde, bei ihm sieht das alles nicht so nach Hochgeschwindigkeit aus. Da kannst du noch mit dem bloßen Auge folgen und im Kopf sagen, ah, okay, er nimmt ihn jetzt an, dreht sich rum und schießt dann mit dem anderen Fuß. Wahrscheinlich flach ins Torwart-Eck, aber das reicht. Aber es ist trotz des Tempos, was anderen noch schneller gelingt, unvermeidbar, dass es einschlägt bei ihm. Und das ist irgendwie das Coole. Also das finde ich, zeichnet ihn aus.
Und dann auch noch so ein feiner Kerl, das darf man ja nicht vergessen, der ist einfach, der ruht wirklich in sich und also ganz, ganz toll. Man muss sagen, ich habe es mir schon geahnt, nachdem die Bayern in der ersten Halbzeit ja, also Stuttgart ebenbürtig war, auch die zugelaufen hat, aber Bayern hat überhaupt nicht hochgepresst, da habe ich mir schon gedacht, aha, 26 Grad, lass die mal schön rennen und laufen. Und wenn sie dann müde wären und das eine oder andere voll machen würden, dann kriegen wir sie. Und so war es dann genau. Also hochverdienter Sieg der Bayern, der letztlich auch nicht gefährdet war. Also die Bayern haben ja auch jetzt keine großen Chancen da zugelassen. Beste Mannschaft. Also Chapeau vor dieser Saison, vor dem Abschneiden der Bayern. Also da gibt's kein Vertun. Max.
Chapeau. Mit Ulis Lieblingswort in diesem Podcast und mit Blick auf die Uhr. Timo, du musst gleich zur Aufstiegsfeier und vorher duschen, bitte.
Das genau. Wollte ich gerade sagen, ich muss ganz dringend duschen. Ich habe aber noch, wo wir gerade bei Ulis Lieblingsthemen sind, das müssen wir uns noch kurz nehmen.
Hau raus.
Den letzten Premier League Spieltag kommentiert und ich durfte das Finale um die Europapokalteilnahme kommentieren zwischen Sunderland und Chelsea.
Ja.
Und der AFC Sunderland mit Granit Xhaka schlägt Chelsea hochverdient. Auf den anderen Plätzen verliert Brighton, gewinnt Brentford nicht. Und Sunderland geht in die Europa League als Aufsteiger. Eine irre Geschichte. Und der FC Chelsea, dein anderer Herzensverein neben Wolfsburg, Uli, der wird Zehnter und spielt nächste Saison nicht europäisch.
Absolut Wahnsinn. Ja, aber gute Vorgabe für den neuen Trainer und Hürzeler im Confed Cup.
Conference League, genau.
Conference League, also, genau.
Und da sage ich auch, als Brighton kannst du dich freuen, weil diesen Wettbewerb dann zu gewinnen als Engländer, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Deswegen ist das gar nicht verkehrt. Und vielleicht noch, weil du gesagt hast, gute Vorlage für Xabi Alonso, der jetzt bei Chelsea übernehmen wird und das wahrscheinlich leider sehr gut machen wird, aus deiner Sicht leider. Wenn ein Team aus den Big Six, die sie ja haben in England mit Liverpool, Chelsea, Man United, wie sie alle heißen, den Europapokal verpasst hat, sagt die Statistik aus, dass der Club im Jahr drauf, also im Jahr nach der Horrorsaison, im Schnitt 20 Punkte mehr geholt hat. Und okay. Das ist natürlich schon mal für Alonso ein ganz gutes Zeichen. Und Chelsea hat es auch schon mal geschafft. Ich hau das hier mal ganz früh raus. 2016, 2017 als Nicht-Europapokal-Teilnehmer und wirklich nur auf die Premier League fokussiert, mit Antonio Conte die Premier League dann zu gewinnen. Weil der Fahrplan in England ist so hart, so eng. Und wir haben es diese Saison bei Man United gesehen, die dann nicht europäisch gespielt haben, die aus allen Pokalwettbewerben sofort rausgeflogen sind. Und also die sind am Ende sehr souverän Dritter geworden, auch weil sie einfach sehr viel Zeit hatten, sich auf das zu konzentrieren.
Genau das ist es nämlich. Als ich vorgestern am Sonntag dann diese Premier League-Konferenz gesehen habe, dachte ich so, Alonso sitzt jetzt zu Hause und denkt sich, macht ja weiter so, ich habe gar keinen Bock, irgendeine internationale Chose da mitzuspielen, die nicht Champions League ist, ja. Und deswegen fliegt da bitte raus und ich habe hier genügend Zeit, weniger Druck im ersten Jahr. Und bei Leipzig haben wir es jetzt in der Bundesliga gesehen, mal ein Jahr ohne internationalen Wettbewerb, das kann eine Mannschaft total nach vorne bringen, das kann die festigen und
mal finanziell gespannt. Werden sie es auch überstehen, die Jungs. Beim FC Chelsea.
Ich glaube auch.
Da sind wir optimistisch.
Auch. Dafür wird Uli Köhler sorgen. Das,
genau. Ja, es muss erstmal Julian Nagelsmann dafür sorgen, dass ohne Druck die WM gut angeht. Jetzt hat er seinen Kader, jetzt hat er seine Leute. Er ist der Bundestrainer. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht groß reden. Manu ist dabei. Hat er sehr geschickt gemacht am Ende und hat er dann auch schon den Urweg mitgenommen, weil er schon weiß, dass Manu vielleicht möglicherweise, wenn es blöd läuft, nur zwei Spiele macht oder so. Und dann hat er da auch noch drei Torhüter und dann muss er einfach gucken. Und wenn am Ende dann Leroy Sané der Knoten platzt und er im Endspiel eingewechselt wird und ein Tor schießt, dann werden wir alle Lügen gestraft und es ist wunderbar.
Uli, die Glaskugel ist ja eh schon weg, die ist fest in deinen Händen. Glückwunsch übrigens an der Stelle dafür.
Danke. Zur Übergabe werden wir uns treffen und da wird der Restalkohol von dir, Timo, natürlich noch geprüft werden irgendwann. Und dann werden wir ihn gleich wieder auffüllen, falls zu wenig da ist.
Oh nein. Ja gut, ich habe für euch vielleicht noch, noch einen schönen Satz für euch zum Abschluss. Der Kollege Ulrich Hartmann saß vor mir. Und ich konnte immer wieder sehen, was er getippt hat für seinen Artikel. Und einen Satz, den fand ich so schön, den habe ich mir rausgeschrieben. Und zwar in Paderborn gibt es ja dieses wunderbare Torlied, Hermann Lönz, die Heide brennt. Und er hat geschrieben, bei Hermann Lönz brennt die Heide, in Paderborn brennt die Luft und in Wolfsburg brennt der Baum. Amen. Besser kannst du es nicht
machen. Amen. Genau. Und so verabschieden wir uns jetzt einfach, von dieser herrlichen Saison und dann geht's in die Ferien und dann schauen wir einfach mal weiter. Jungs, macht es gut. Wir treffen uns hoffentlich, den Saisonabschluss gebührend zu feiern und dann.
Du wirst eingeladen rein. Von uns, Uli, als Glaskugelgewinner.
Na, das so ist sehr schön, sehr schön. Gut, alles klar.
Schwingt die Glocke.
Also dann.
Ciao, ciao.
Schwingt die Glocke. Viel Spaß und alles Gute heute bei deinen. Analysen auf Sky Sport News, wer noch nicht genug hat. Alles klar.
Let's go.
Also,
ciao,
baba,
schönen Sommer.
Tschüss, ciao.
Schöne WM. Ciao, ciao.
Uli, eins willst du was sagen, ja? Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.